Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Vivian Perkovic.
Klagen. Das ist irgendwie auch ein Osterthema. Aber bei Fazit klingen selbst Klagen nach Kultur. Herzlich willkommen bei Fazit am Karfreitag. Heute beginnt bei uns eine Serie über Chöre. Chöre mit einem besonderen Angang. Und wir starten heute mit dem Beschwerdechor des Dresdner Künstlers Oliver Kochter-Kaleinen. Und Sie haben es gerade schon gehört, die beschweren sich zum Beispiel über Lobbyisten. Außerdem sprechen wir mit dem Architekten Gustav Düsingen. Er hat gerade den Wettbewerb zum Bau eines neuen Forschungsarchivs in Marbach gewonnen. Wie baut man denn zum Forschen an Literatur? Aber nach dem Song We Are von South Summit starten wir erstmal mit einer Meditation über... Genau, Stille. Wie wichtig Stille ist und dass es dafür auch Tage gibt, an denen so gut wie nichts anderes geht als innere Einkehr oder draußen spazieren. Darum geht es im folgenden Beitrag. Und ja, was soll ich dazu noch mehr sagen? Merken Sie selber, ne? Gerd Brendel.
Feiertag und keiner weiß, was es da zu feiern gibt. Aber ist das überhaupt wichtig? Der Sinn von Feiertagen liegt nämlich gerade darin, dass das, was dem Alltag Sinn verleiht, pünktlich aufstehen für die Arbeit, Besorgungen erledigen, Behördengänge, Einkäufe, an Feiertagen fehlt. Stille statt Lärm, leere Zeit statt voller Terminkalender. Die Funktion von Feiertagen ist
eine Unterbrechung von Arbeitsrhythmen und Arbeitsläufen,
sagt der Philosoph Thomas Macho.
Mit der Idee, eben jetzt nicht nur die Familie, sondern vielleicht auch größere Kreise zusammenzuführen, feiern zu lassen und auch, wenn man so will, in eine fröhlichere Stimmung zu bringen.
Und das geht eben nur, wenn für alle der Alltagsrhythmus aussetzt, weil Geschäfte und Ämter geschlossen sind und niemand ins Büro oder in die Werkstatt oder die Fabrik gehen muss. Und die alten Feiertagsgeschichten können uns dann in der freien Zeit an die Grundtatsachen des Lebens selbst erinnern.
Dass wir alle irgendwann mal auf die Welt gekommen sind und dass wir sie alle irgendwann mal verlassen müssen, wie auch immer das dann aussehen mag.
Und dass das alles einen Sinn hat. Das gilt besonders für Karfreitag.
Weil Karfreitag ja erstmal ein Trauma verarbeitet,
sagt Christopher Zano, Professor für systematische Theologie an der Evangelischen Hochschule Berlin.
Und neiget das Haupt und verschwindet.
Wenn wir ins Urchristentum gucken, dann war es ja für die Jünger so, dass ihr Meister weg war. Und da wurde erstmal dieses Trauma verarbeitet. Man suchte irgendwie nach einem Sinn.
Das kennt jeder.
Jeder, der Herr der Ringe gesehen hat, weiß, dass Gandalf, der weise Zauberer, ist weg und die Gefährten bleiben zurück und sagen sich, wie soll es weitergehen?
Erst einmal geht gar nichts weiter. Denn nach Karfreitag kommt Karsamstag. Und während vermutlich die meisten von uns hektisch nochmal Lebensmittel für die zwei langen Osterfeiertage einkaufen, passiert in den Kirchen gar nichts. Keine Glocken, keine Messen. Genau deshalb ist für Christopher Zano der Tag zwischen Karfreitag und Ostern so etwas wie ein Symbol für unsere Zeit.
Und ich würde sagen, wir leben in so einer Art ausgedehntem Karsamstag, dass wir sagen, Gott hat sich auf eine Art und Weise entzogen oder nicht gezeigt für viele Menschen, ist weit weg.
Und was ist dann mit Ostern? Die Rede von Auferweckung, leerem Grab und Auferstehung. Für Christopher Zano sind diese Traditionen
Deutungen mit einem Symbolgehalt, die im besten Falle wie die Sprache der Dichtung uns was sagen oder auch nichts sagen. Man kann auch den Sinn für diese Symbole nicht erzwingen, sondern wie wir ein Gedicht lesen und sagen, das sagt mir was. Ich kann auch sagen, das sagt mir nichts oder es sagt mir gerade nichts oder ich kann es nicht mehr hören.
Ostern also ein frommes Märchen für Kinder oder mehr? An Feiertagen können wir Urlaub nehmen von der Erwachsenenlogik, nach der unser Alltag funktioniert.
Das Einstellungsspektrum, was wir jetzt zu diesem Symbol gehalten haben, ist in Wahrheit ja viel größer als Ja oder Nein. Und manchmal sehen wir uns selbst zu, wie wir munter den inneren religiösen Regress feiern, fast ein kindliches Erleben. Es war mir als wenn und es war mir als ob.
Das ist das Geheimnis von Festen, die sind in dem Sinn nicht so theorielastig,
nennt der Philosoph Thomas Macho das. An Feiertagen wie Karfreitag oder Ostern geht es vielleicht um etwas, was sich mit Alltagstheorie und Logik nicht erklären lässt. Den Wunsch nach Trost und um die Feier des Lebens selbst. Ein Leben, das mehr ist als unser Alltag.
Okay, also das war die Stille oder der Feiertag der Stille von Gerd Brendel. Jetzt wieder das Gegenteil, eine Serie über Chöre.
Fazit Kunst.
In Finnland leben die glücklichsten Menschen der Welt. Kein Wunder also, dass die Idee des Künstlerduos Oliver Kohtakalainen und Tlervo Kalainen, einen Chor zu gründen, der die Beschwerden der Chormitglieder singt, in Finnland kein wirkliches Echo gefunden hat. Aber als die Künstler das Konzept in Birmingham in Großbritannien angeboten haben, wurde es umgesetzt und hat Nachahmer gefunden in St. Petersburg, Tokio, Singapur und Berlin. In Hongkong ist vor lauter Beschwerde Material sogar eine dreiviertelstündige Symphonie daraus geworden. In Köln haben die meisten Menschen 150 mitgesungen. Mit wem wäre es also besser, die Chorreihe zu starten, als mit diesem viralen Projekt? Vor der Sendung hatte ich einen der Gründer, Oliver Kohtakalainen, am Telefon. Hallo, danke, dass Sie Zeit haben.
Hallo.
Wie sind Sie denn darauf gekommen, Beschwerden mit vielen Menschen zusammen zu singen?
Gut, also ich komme ja aus DDR, bin in Dresden geboren, habe dann in Hamburg studiert nach der Wende, bin dann über Island nach Finnland gelandet. Und das war so eine Erfahrung, dass eigentlich, egal wie die Umstände sind, die Leute sich genauso viel beschweren. Und daraus entstand die Idee, das müsste man eigentlich mal was drüber machen zu diesem Thema Beschwerde. Und dann ist Tlervo eben dieses finnische Wort eingefallen, das heißt Valituschor, das heißt also wirklich Beschwerdechor, das ist nicht häufig im Finnischen, aber es gibt es als Wort. Und unsere brillante Idee war dann, dieses Wort einfach wörtlich zu nehmen und zu sagen, okay, wir machen einfach jetzt einen Beschwerdechor, wo die Leute über ihre Beschwerden singen.
Und im Finnischen, im Alltag benutzt man dieses Wort wann? Also wenn alle sich die ganze Zeit beklagen, oder was?
Ja, also zum Beispiel ein Lehrer kann da sagen, der gibt viele Aufgaben und die Schülerinnen, die sagen alle, oh nee, es wird nicht so viele Aufgaben. Und dann kann der Lehrer sagen, jetzt Ruhe, ihr seid ja der reinste Valituschor oder Beschwerdechor, so in so einem Kontext.
Okay. Was für Beschwerden haben Sie denn im Chor gesungen schon? Das Projekt gibt es ja schon wirklich seit einer ganzen Weile, seit Mitte der 2000er Jahre, ne?
Genau, der erste Chor war 2005 in Birmingham. Das war Zeit des Irakkrieges, deshalb waren viele Beschwerden da zum Thema Tony Blair im Chorus vorgekommen. Dann sind aber auch sehr oft Beschwerden, die Leute beschweren sich über sich selbst. Sie sind zu langsam, zu hässlich. Wir haben in diesem Projekt, ich habe es mal zusammengerechnet, inzwischen 50.000 Beschwerden verarbeitet. Da gibt es schon.
Und gibt es denn regionale, nationale Unterschiede im Beschweren?
Überlegen. Also ja, das ist übrigens meine Beschwerde, die noch nie gesungen wurde, dass mir immer spontan die guten Stockies nicht einfallen. Dann ist vielleicht so die Balance, ob das mehr über Beschwerden über andere Leute sind oder über sie selbst. So in Finnland ist das vielleicht das, was man eher über sich selbst beschwert und nicht so über andere Leute. In Deutschland vielleicht andersrum.
Sie schreiben auf Ihrer Homepage, dass Sie diese negative Energie der Beschwerde in etwas Großes, Kollektives, Lustiges und Kraftvolles umwandeln wollten. Was ist das denn genau für eine Transformation, wenn eine Beschwerde, die ja was Nörgeliges, Nervendes hat, wenn die im Chor gesungen wird von vielen?
Ausgangspunkt war ja eigentlich so eine Art Empathieübung. Ich singe deine Beschwerde und du singst meine Beschwerde und wir singen zusammen und das fühlt sich einfach gut an, dass erstmal die anderen überhaupt die eigene Beschwerde annehmen und einfach so, ohne das zu hinterfragen, mitsingen. Und dann ist es natürlich auch sehr witzig, wenn da so 50 Leute irgendwie so eine ganz banale Alltagsbeschwerde von einer Person singen. Hinter jeder Beschwerde steckt ja auch irgendwie ein Grund, eine Motivation. Das ist ja sozusagen der erste Schritt, das irgendwie zu teilen und gemeinsam das irgendwie anzugehen. Das ist ja der erste Schritt, um wirklich was zu verändern.
Sie haben das, haben wir schon drüber gesprochen, 2005 begonnen. Und da gab es ja Social Media noch nicht in dieser Form. Ich glaube, da ist Facebook gerade irgendwie an den Start gegangen. Jetzt haben ja diese sozialen Netzwerke oder diese Netzwerke des negativen Beschwerden als Hauptthema. Was bedeutet das für so ein Chorprojekt? Müssten Sie jetzt nicht ein Projekt des Positiven werden?
Also das ist ja, der Beschwerdechor macht das ja genau. Diese Beschwerdekultur, die einem auch wirklich die Energie entzieht, die ja irgendwie umwandelt. Also das ist noch ein wichtiger Punkt vom Beschwerdechor, dass man auch seine eigene Beschwerdekultur, sein eigenes Beschwerdeverhalten hinterfragt. Das war übrigens auch schon von Anfang an also sehr beliebte Beschwerden, so dass die Leute so gemein im Internet sind. Das war schon von Anfang an ein wichtiger Bezugspunkt.
Wo steht denn das Chorprojekt gerade im Moment? Was gibt es denn da Aktuelles zu erzählen?
2006 schon haben wir das ja sozusagen öffentlich gemacht oder als Open Source. Das heißt, wir hatten sehr viele Anfragen. Also da kam aus Alaska, aus irgendeinem kleinen Fischerdorf eine Anfrage, könnt ihr nicht hierher kommen? Das war einfach unmöglich zu organisieren. Und dann haben wir uns entschieden, okay, wir machen so einen Neun-Punkte-Programm, wie man seinen eigenen Beschwerdechor organisieren kann, und haben das dann auf unserer Webseite veröffentlicht und Leute eingeladen, ihre eigene Variante, ihre eigene Interpretation von dieser Idee zu machen. Und das hat sich dann, das war so mit YouTube, ist das groß geworden, das Projekt. Das war, als YouTube losging, hat jemand diese Videos von uns, von unserer Webseite auf YouTube hochgeladen, und da haben sich ja noch Menschen immer alle Videos angeguckt, die da hochgeladen wurden, und immer vier ausgewählt, die dann waren das Video des Tages. Und da war Beschwerdechor von Helsinki war an einem Tag auf dieser Frontpage, und damit ging das richtig viral. Und seitdem ist das so ein Open-Source-Projekt. Also wir sind jetzt nur noch passive Beschwerdechor-Organisatoren.
Dann viel Glück mit Ihren weiteren partizipativen Projekten, Oliver Kochter-Kallein, und frohe Ostern.
Danke, danke gleichfalls.
Notizen, Skizzen, Entwürfe, Ablehnungsschreiben, Förderungsgesuche und Rezension, aber auch Tagebücher, Briefe, Tintenfässer, Spazierstöcke, all das, was Autorinnen und Autoren auf dem Weg zum fertigen Buch produzieren, das interessiert das Literaturarchiv Marbach, und das alles sammelt es. 1600 Nachlässe und Sammlungen hat es schon. Das sind 1,6 Millionen Medieneinheiten. Und Autorinnen und Autoren in Deutschland schreiben immer weiter. Also braucht das Literaturarchiv Marbach mehr Platz, und den soll es in einem neuen Forschungsarchiv bekommen. Den Wettbewerb für dieses neue Archiv hat der Berliner Architekt Gustav Düsing mit seinem Büro gewonnen. Und vor der Sendung war er bei uns im Studio. Schön, dass Sie da sind.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Die Jury des Wettbewerbs, die hat ihren Entwurf so beschrieben: zwei gegeneinander versetzte begehbare Dächer, die sich aus der Landschaft aufschwingen. Das östlich liegende Gebäude beherbergt das Archiv und die Büros, und das westliche bietet Raum für den Empfang, Konferenzbühne und die öffentlich zugängliche Sammlung. Die grünen Dächer haben einen hohen Erlebniswert, verglaste Fassade, das wirkt alles einladend und soll als Agora funktionieren. Wie würden Sie denn das unseren Zuhörerinnen erklären, was Sie sich ausgedacht haben?
Also man muss sich vorstellen, dass die Schillerhöhe in Marbach eben eine Art Landschaftspark werden soll. Da findet 2033 eine Gartenschau statt. Und das Grundstück, wo dieses neue Haus entstehen soll, ist eben dann Teil dieses Literaturparks. Und da war für uns eben die Idee, dass wir sagen, dass das Gebäude halt maximal in diesen Landschaftspark integriert sein soll. Also wenn man sich das jetzt vorstellt, dann sieht man von oben fast gar nichts, und eigentlich faltet sich so die Landschaft auf und macht dann Raum für diese Literatur.
Sieht ein bisschen aus, als ob man so eine Blattspitze hochhebt. finde ich, die so flach liegt, da ist das Gras drüber und dann nimmt man eine Ecke und lupft die so hoch und darunter ist dann quasi dieses filigrane, glasige mit den schmalen Säulen und so.
Ja, also das ist so ein bisschen das Bild, was wir erzeugen wollten, dass man eigentlich so einen Blick in die Erde rein schafft, weil eben für uns diese Nutzung als Archiv eigentlich etwas ist, was wie ein Schatz so ein bisschen vergraben werden kann. Und das hat auch symbolischen Charakter, aber es hat auch eben viele Vorteile, was den Betrieb dieses Gebäudes angeht und solche Dinge.
Weil es schon automatisch kühl ist zum Beispiel oder so?
Genau, also unter der Erde sind konstante Temperaturen und man muss eben diese Archive konstant auf 18 Grad kühlen oder heizen. Und das ist einfacher, wenn es in der Erde ist, weil man dann weniger Energie dafür aufwenden muss.
Sie haben gerade im Zusammenhang auch mit einem anderen Projekt von Ihnen, The Frozen Tent, dass Sie sich bei sich in der Nähe in Berlin-Charlottenburg aufgestellt hatten. Da haben Sie gesagt, wie befriedigend es für Sie war, als sich die vorbeikommenden Menschen, die zufällig da waren, sich in dieses weiße, für alle offene Zelt auch reingesetzt haben, sich das zu eigen gemacht haben. Wenn Sie auch bei diesem Literaturarchiv Neubau sagen, das soll auch für alle sein. Wie geht das? Worauf muss man achten, damit das einladend ist für alle?
Also wenn ein Gebäude sehr transparent ist, dann hat man schon grundsätzlich das Gefühl, dass man da so reingezogen wird. Und dann gibt es zum Beispiel so Elemente, wie dass man ein auskragendes Vordach hat, wo dann schon vielleicht einige so Stützen stehen, dass das Gebäude sich nicht so stark separiert in Innen und Außen, sondern dass es schon so eine Art Zwischenzone gibt, die Teil des Außenraums ist, wo Leute schon sich vor Regen schützen können oder vor der Sonne. Und dass man damit so sagt, dass das Gebäude halt eben über seinen eigentlichen Footprint hinaus so eine Strahlkraft hat und irgendwas zurückgibt in die Öffentlichkeit. Und ich glaube, das im Umkehrschluss suggeriert so ein bisschen, dass das Haus eben für alle da ist und irgendwie diese Niedrigschwelligkeit verbildlicht vielleicht.
Wie ist Ihnen das eingefallen?
Ja, wenn man so einen Wettbewerbsbrief liest, dann versucht man ja so ein bisschen zu verstehen, was die Auslobenden in ihren Bildern schon so sich gedacht haben. Und wenn man sich diese Schillerhöhe anschaut, es ist wunderschön und es ist aber auch irgendwo auf eine gewisse Art und Weise schwer zugänglich oder es ist sehr elitär, würde man schon sagen. Und ich glaube, dass den Auslobenden das auch bewusst ist und dass sie eben in der Zukunft diese ganze Literaturwelt auch einer anderen Zielgruppe öffnen wollen. Jungen Leuten und vielleicht Leuten, die so vielleicht mit der Literatur nicht so viele Berührungspunkte haben. Der Wettbewerb hieß halt auch Tor zur Literatur und das haben wir eben auch so in dem wörtlichen Sinne, dass es eben das Tor ist für eine neue Generation zur Literatur gelesen. Und deswegen war eigentlich klar, dass man irgendwas schaffen muss, das so eine Art Spagat macht zwischen eben diesem Archiv, das halt so eine Art Schutzraum ist, der auch Sicherheitsanforderungen hat. Und eben, dass dieses Haus, also diese Archivflächen eben auch kein Tageslicht haben dürfen, weil das nicht gut ist für die Exponate. Und aber gleichzeitig soll das halt eben so total offen sein. Und ich glaube, diese zwei sehr konträren Qualitäten, die das Gebäude haben muss, die haben eigentlich dann so ein bisschen diesen Gedanken hervorgebracht, dass man das eben durch so eine landschaftliche Modifikation schafft, weil dann sind eben sehr viele Fassaden eigentlich einfach im Boden und die, die man aufmacht, sind eben die öffentlichen. Und man muss auch im Umkehrschluss vielleicht sagen, dass wenn man das halt nicht vergraben hätte, dieses Haus, dann hätte man sehr viele einfach blinde Fassaden, die dann in diesem Landschaftsraum stehen. Und das ist für mich eigentlich so das Gegenteil von dem, was man als öffentliches Haus bezeichnen würde. Das ist dann eher so eine Schatulle, abweisend.
Hatten Sie aber Glück, dass Sie schon einen Hügel hatten, ne?
Ja, diese Landschaftstopographie hat das wirklich verlangt eigentlich. Also es war wirklich so eine Steilvorlage. Also das Gelände fällt von dem ganz östlichen Punkt Stück für Stück bis zu dem Niveau, wo dann die restlichen Gebäude der Schillerhöhe sind, um 8 Meter ab. Und dann kann man natürlich wunderbar so 1,5 Geschosse da unterbringen.
Mhm. Jetzt gab es ja um Bibliotheken und Archive gerade zur Buchmesse eine Riesendebatte, weil der Kulturstaatsminister Weimar zu dem Zeitpunkt angekündigt hat, dass er eigentlich diese neue Nationalbibliothek in Leipzig da nicht fördern soll, weil er sagt, das soll digital sein. Wie haben Sie, weil das ja irgendwie verwandt ist vom Thema her, wo bringt man etwas unter, was Menschen irgendwie lesen? Wie haben Sie diese Debatte beobachtet?
Ja, ich habe natürlich da sehr kritisch drüber nachgedacht und habe das auch nicht nachvollziehen können, dass man eben der Meinung ist, dass man etwas konserviert, das für die Ewigkeit eigentlich so eine Art kollektives Gedächtnis sein soll, dass man da auf rein digital umschwenken will. Das war ja so ein bisschen die Aussage. Und ich bin eigentlich der Meinung, dass es schon dieses physische Dependance braucht, weil es auch vielleicht am Ende doch auch das widerstandsfähigere Format ist. Also man weiß ja nicht, was passiert, Hackerangriffe oder eben ja die Datenträger ändern sich. Und ich weiß auch, dass die Archivare in Marbach zum Beispiel ständig damit beschäftigt sind, dieses digitale Format immer auf neue Datenträger zu übertragen. Und so dieses gedruckte Buch an sich ist, glaube ich, am Ende das Format, was einfach so die Ewigkeit überdauern kann. Und deswegen glaube ich schon, dass es auf jeden Fall seinen Ort braucht. Und gleichzeitig bin ich aber auch der Meinung, dass eben diese Typologie dieses Archivgebäudes im Stadtraum auch eine wichtige Funktion erfüllt, eben, dass man halt diese Dinge zugänglich macht, dass es physisch vor Ort ist, dass man diesem gemeinschaftlichen Gedächtnis einfach so eine Art Tempel baut für dieses Kulturgut, was ja eigentlich so das Wertvollste ist, was wir hier haben. Und deswegen habe ich das mit großer Sorge beobachtet, aber soweit ich weiß, wurde auch schon wieder zurückgerudert.
Ja, ja, genau. Ja. Jetzt haben wir ja gerade auch wieder gemerkt, wie abhängig das Wirtschaften und das Bauen in Deutschland abhängig ist von den globalen Entwicklungen. 44 Millionen, ne, soll der Bau kosten. Wie wollen Sie denn sicherstellen, dass es dabei bleibt?
Ja, ich glaube, dass wir eigentlich einen recht effizienten Baukörper haben. Das, was oben an der Oberfläche ist, dass diese geschwungenen Dächer, das ist eigentlich das Expressive an dem Bau. Das ist aber eigentlich eine Bautechnik, die ist schon, das sind so hyperbolische Flächen, die gibt es eigentlich schon so in der Nachkriegsmoderne. Und gleichzeitig ist der Rest dieses Gebäudes, was wir im Boden versenken, eigentlich eine relativ einfache Kiste, wo jedes Geschoss gleich ist. Und ich bin der Meinung, dass man das eigentlich recht gut überschauen kann, was da auf einen zukommt. Und dass es eigentlich eine recht standardisierte Baukonstruktion ist am Ende, die da im Boden ist.
Viel Erfolg, Gustav Düsing, und danke für den Besuch.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Dankeschön.
Wenn ich die Skulpturen des amerikanischen Graffiti-Künstler Kors sehe, diese Gestalten mit den hängenden Schulterchen, dem kleinen Bauch, dem großen Kopf und den durchkreuzten X-Augen, dann habe ich auch gleichzeitig die Musik von Kruder und Dorfmeister im Ohr. Dieses Wiener Duo, das die 2000er Jahre geprägt hat. Und so wie der Hip-Hop und seine Beats es in die elektronische Musik von Kruder und Dorfmeister geschafft hat, so hat es die Hip-Hop-Disziplin Graffiti von Kors in den Kunstbetrieb geschafft. Aber auch in den Massenmarkt von Dudes, die kleine Figuren als Designer-Toys sammeln, oder auch in die Massenmode mit der Kollaboration von Kors und Uniqlo. Jetzt gibt es in der Wiener Albertina eine Ausstellung, in der Kors Arbeiten in einen Dialog treten mit anderen Gegenwartskünstlerinnen wie Joyce Pensato oder Jean-Michel Basquiat. Von mehr von Christine Scheucher.
Wer dieser Tage auf der Wiener Ringstraße flaniert, kommt nicht an ihr vorbei. Neben dem historistischen Prunk der Gründerzeit ragt eine Skulptur 6 Meter in die Höhe, die zwar aus glatt poliertem Edelholz gefertigt ist, doch einem Comic entsprungen zu sein scheint. Bereits jetzt fluten Selfies mit dem niederschwellig rezipierbaren Kunstwerk die sozialen Netzwerke. Gefertigt hat es der US-amerikanische Künstler Brian Donnelly, auch bekannt unter dem Kürzel Kors.
Kors ist eigentlich ein Phänomen und er lässt sich sehr schwer irgendeiner Kategorie zuordnen. Das ist vielleicht auch Teil seiner Bekanntheit, dass er eben nicht ganz klar dem musealen Raum oder dem öffentlichen Raum, dem Design, der Spielzeugindustrie, der Populärkultur oder der Graffiti-Art zuzuordnen ist.
Für die Ausstellung Kors Art and Comics hat Angela Stief, Direktorin der Albertina Modern, eng mit Kors zusammengearbeitet.
Er hat begonnen in den 1990er Jahren tatsächlich als Graffiti-Artist und war in New York auf den Straßen unterwegs, hat seinen Tag Kors, also er heißt in Wirklichkeit mit bürgerlichem Namen Brian Donnelly, an Züge, auf Fassaden und so weiter gesprüht.
Mit seinen ikonischen Figuren und seinen von Comics inspirierten Visualisierungen wurde Kors weltberühmt. Nun zieht seine Kunst in die ehrwürdigen Hallen der Albertina Modern. Let it flow, let yourself go, slow and low, that is the tempo. Der von Jean Baudrillard zum Aufstand der Zeichen intellektuell hochgejazzte Graffiti-Hype eroberte ab den späten 1970er Jahren, ausgehend von New York, die ganze Welt. Damals ist die Ausübung von Kors Kunst allerdings noch hochriskant und illegal. Den Sprung in den White Cube kommentiert der Künstler dennoch trocken.
when you get stuck on something, it's good to kind of like, I feel like, take a pause, move in a different area, give it some space and then come back to it.
Er möchte sich immer wieder neu erfinden, so Kors, der trotz großer Popularität schüchtern und zurückgezogen wirkt. Interventionen im öffentlichen Raum werden zum Wendepunkt in Kors Karriere. In den 1990er Jahren deutet er Billboards in Bushaltestellen oder Telefonzellen fantasievoll um. Supermodel Kate Moss wird da von einer Comicfigur eng umschlungen. Ein Model von Tommy Hilfiger wirkt so, als würde es auf einem Elefanten reiten. Die Trademark von Kors Figuren 2X ersetzen die Augen. Bereits in den 1990er Jahren sind Kors Street-Art-Kunstwerke, die als ironische Replik auf die kapitalistische Warenkultur bezeichnet werden dürfen, heiß begehrt und werden, ähnlich wie die Kunstwerke des Guerilla-Sprayers Banksy, entwendet. Eine Intervention aus dem Jahre 1998 ist derzeit in der Albertina Modern zu sehen. Die Kritik an seinen Arbeiten, die im klassischen Kunstkontext womöglich als banal und allzu zugänglich kategorisiert werden, scheint Kors zu antizipieren.
Ich entwickle mich immer weiter und ruhe mich nicht auf meinen Lorbeeren aus. Wenn man seine Arbeit mit der Welt teilt, gibt es unterschiedliche Reaktionen. Vor allem von Niederlagen lernt man. Insofern heiße ich sie willkommen.
Ausgehend von Kors Bilduniversum, das sich in Form von Vinylfiguren auch ins Dreidimensionale übersetzt und wesentlich aus der Bildsprache von Comics und Cartoons schöpft, spannt die Ausstellung Kors Art and Comics ein großes Panorama auf und wirft Schlaglichter auf die Wechselwirkung von Comics und Kunst.
Die Idee war immer, diesen Dialog sozusagen mit dieser sehr, sehr zeitgenössischen Figur, gegenwärtigen Figur Kors und einer jüngeren Kunstgeschichte, nämlich ab der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, darzustellen.
Bunt, schrill und poppig, die Ausstellung Kors Kunst und Comics könnte das klassische Museumspublikum abschrecken, ist aber dazu prädestiniert, vor allem junge Besuchergruppen anzulocken, die bis dato wohl noch nie einen Fuß in die Albertina Modern gesetzt haben.
Christine Scheucher über die Kors-Ausstellung in Wien. Mit Stille und innerer Einkehr haben wir die Sendung begonnen an diesem Karfreitag, an dem es in der Ukraine nur so geknallt hat vor Raketen, die Russland auf die ukrainischen Städte und Gemeinden abgefeuert hat. Das hat der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky auf der Plattform X geschrieben. Und da hatte er gerade den katholischen Papst Leo XIV. Am Telefon gehabt. Sie hätten über die Friedensverhandlungen mit den USA gesprochen und über die humanitäre Hilfe, die der Vatikan geleistet habe. Und der Vatikan hat in einer Pressemitteilung seine Hoffnung auf Frieden in der Ukraine ausgedrückt. Dieser Freitag ist in der Ukraine ein Tag wie jeder. Ostern feiern die Orthodoxen erst in der kommenden Woche. Aber für ein paar Tango-Tänzerinnen und Tänzer ist dieser Freitag, so wie jeder, trotzdem ein Feiertag. Florian Kellermann.
Auf einer Flussinsel in Kiew befindet sich ein kleiner Ballsaal. Jeden Freitag kommt hier eine eingeschworene Gruppe zusammen, Tango-Tänzerinnen und Tänzer von um die 30 bis ins Rentenalter. Und hinter dem Mischpult steht Serhii Omeljanenko, ein Armeeangehöriger, der in Friedenszeiten Tango-Lehrer ist. Seine Einheit ist in Kiew stationiert und gibt dem 27-Jährigen für den Abend frei. Die Menschen brauchen diesen Kontakt, dieses zusammen etwas machen, diese Körperlichkeit. Um sie herum gibt es so viel Schreckliches, der Krieg, Luftalarm, Explosionen. Da wollen die Menschen Nähe, Menschlichkeit, Kontakt. Deshalb haben wir unsere Tango-Schule im Sommer 2022 wieder eröffnet. Also nur wenige Monate nach der russischen Vollinvasion. In der Schule unterrichtet jetzt Serhis Frau. Aber das Auflegen am Freitagabend will er sich nicht nehmen lassen. Nach 19 Uhr füllt sich der Saal langsam. Etwa 4 solche Abende gebe es wöchentlich in Kiew, sagt Serhii von verschiedenen Veranstaltern. Das hier sei überhaupt der schönste Ort in ganz Kiew, sagt Anja Novochatnya. Sie hat vor einem Jahr mit dem Tango begonnen. Da sei etwas Einschneidendes in ihrem Leben passiert, sagt die 53-Jährige. Was will sie nicht sagen? Du lebst immer im Heute in diesen Zeiten. Heute tanzen wir, heute lachen wir. Wir leben seit 4 Jahren mit Krieg, aber beim Tango denkt man nicht daran. Da schalten wir einfach andere Synapsen in unseren Gehirnen ein. Die Besucherinnen und Besucher, die neu ankommen, umarmen die anderen, obwohl sich alle nur von hier kennen. Die meisten bringen keinen Partner mit. Früher dachte ich, das ist nicht meins, ich kann das nicht tanzen. Zu schwer, zu emotional, zu enge Umarmungen. Und diese Melodien. Während einer Melodie durchlebst du eine ganze Palette von Emotionen. Aber, und darin liege die befreiende Wirkung des Tango, eben nicht diejenigen, die der Krieg hervorruft. Auch Oksana Kuleshova hat mit dem Tango-Tanzen begonnen, nachdem Russland begann, die ganze Ukraine mit Raketen zu beschießen. Ich habe angefangen zu reiten und Tango zu tanzen. Von beiden habe ich mein ganzes Leben lang geträumt. Immer gab es etwas, das dazwischen kam. Aber jetzt haben wir verstanden, dass jede Nacht die letzte sein kann. Die 52-Jährige lernt wöchentlich mit einem Privatlehrer. Am Freitag tanzt sie rein zum Vergnügen. Ihr Mann ist nur einmal mitgekommen und hat sich mit dem Computer hingesetzt, gearbeitet und gesagt, dass ihm das alles nicht liege. Hier tanzen wir alle, sonst nichts. Selbst wenn es Luftalarm gibt, tanzen wir weiter. Niemand geht da irgendwo hin. Und hier kann man ja auch nirgendwo hingehen. Denn einen Luftschutzraum gibt es auf der Flussinsel nicht. Tango, das liege vielen Ukrainern einfach, meint Trainer Serhii. Die argentinische und die ukrainische Kultur sind in vielem ähnlich. Dass wir Trauer und Freude durch Lieder und Tanz erleben, das gibt es hier wie dort. Ich habe oft von argentinischen Freunden gehört, dass sie sich hier fast wie zu Hause fühlen. Irgendwann will er mal Argentinien besuchen, sagt Serhii. Erst sei Corona dazwischen gekommen, jetzt der Krieg. Aber einmal da zu tanzen, das hätten er und seine Frau fest geplant.
Florian Kellermann über Überleben in Kiew. Morgen ist der besinnliche Teil der Osterfeiertage vorbei, also zumindest mal kurz. Für den Karsamstag sind bundesweit mehr als 70 Ostermärsche geplant. Und die adressieren in diesem Jahr wieder einen Krieg mehr, den im Iran. Es gibt also Forderungen, das Völkerrecht zu stärken, aber auch nach diplomatischen Initiativen, auch in Bezug auf den russischen Krieg in der Ukraine. Ein weiteres Thema, wie die deutsche Bundesregierung reagieren muss und sich das deutsche Militär rüsten. Christina Nagel.
Es ist ein Satz von Verteidigungsminister Boris Pistorius aus dem Jahr 2023, der bis heute nachhallt.
Wir müssen kriegstüchtig werden.
Militärs, Sicherheitsexperten und Vertreter der Geheimdienste warnen davor, dass Russland in den kommenden Jahren auch ein NATO-Land angreifen könnte. Sie verweisen auf sogenannte hybride Attacken, die schon jetzt stattfinden. Sabotage, Cyberangriffe, Luftraumverletzungen, Spionage.
Wir haben in der Vergangenheit den Fehler gemacht, nicht wahrhaben zu wollen, was wir doch gesehen haben. Diesen Fehler dürfen wir nicht noch einmal machen.
Stellt Kanzler Friedrich Merz am 4. Jahrestag des russischen Angriffs auf die Ukraine klar. Die Bundesregierung hält deshalb fest an ihrem Kurs, mehr für die eigene Verteidigung zu tun. Milliardenbeträge fließen in Rüstungsprojekte. Es wird über die Wiedereinführung der Wehrpflicht diskutiert. Ein freiwilliger Wehrdienst wurde bereits eingeführt. Der Kanzler will die Bundeswehr zur stärksten konventionellen Armee der Europäischen Union machen.
Wir wollen uns verteidigen können, damit wir uns nicht verteidigen müssen.
Die Linkspartei spricht von Kriegs- und Rüstungswahn. Sie ruft auf, sich an den Ostermärschen unter dem Motto Kriege verweigern, Frieden schaffen zu beteiligen. Aber wie verweigert man einen Krieg, der einem aufgezwungen wird? Indem man sich unterwirft, den Angreifer machen lässt? Für Außenminister Johann Wadephul ist das keine Option. Er war gerade in Butscha, einem Vorort von Kiew, den die russischen Besatzer in eine Hölle verwandelt hätten. Gemeinsam mit europäischen Spitzenvertretern hat er der über 400 Zivilisten gedacht, die auf brutale Weise ermordet wurden.
Und das zeigt, in russisch besetzten Gebieten ist nicht einfach Frieden.
Auch die Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Kirsten Fehrs, warnt im ARD-Interview der Woche vor allzu einfachen Antworten. Nach dem Angriff auf die Ukraine habe man auch im Rat lange darum gerungen.
Wie wir einen Pazifismus beschreiben, der in dieser Welt der Unordnung bestehen kann.
Der an friedensethischen Grundüberzeugungen festhält, ohne die Realität von Gewalt und Bedrohung auszublenden. Die richtige Balance zu finden, keine einfache Aufgabe für die Politik. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier mahnt, deutsche Außenpolitik müsse pragmatisch und schlagkräftig sein, ohne aber das Völkerrecht links liegen zu lassen.
Unsere Außenpolitik wird nicht überzeugender dadurch, dass wir Völkerrechtsbruch nicht Völkerrechtsbruch nennen.
Anders als bei Russlands Krieg gegen die Ukraine tut sich die Bundesregierung erkennbar schwer, den Krieg Israels und der USA gegen den Iran klar zu bewerten. Die besonderen Beziehungen zu Israel und die Abhängigkeiten von den USA dürften dabei eine entscheidende Rolle spielen. Die Friedensbewegung kritisiert, dass die selektive Auslegung zu einer weiteren Schwächung des Völkerrechts führt. Vermisst werden aber auch diplomatische Initiativen, um das Wettrüsten zu stoppen und den Krieg gegen die Ukraine zu beenden. Gefordert wird deshalb auch, das Gespräch mit dem russischen Präsidenten zu suchen. Ein Schritt, den die Bundesregierung bisher ablehnt. Weil Putin jeden Tag zeige, dass er den Krieg fortsetzen wolle und weil es bereits Gespräche gebe, geführt von den USA. Mit denen allerdings hadern viele, unter ihnen auch Abgeordnete aus der Regierungspartei SPD.
Christina Nagel über die Themen der Friedensmärsche an Ostern. Und jetzt fehlt nur noch die Kulturpresseschau. Und die beschäftigt sich mit dem Thema, das ganz viele hier in Deutschland von den Kriegen abgelenkt hat.
Ein Wal hängt in der Ostsee fest und das Feuilleton hyperventiliert. Der Wal als Wille und Vorstellung, titelt etwa die Frankfurter Allgemeine Zeitung à la Schopenhauer. FAZ-Autor Lennart Laberenz sieht den Rummel um das sterbende Tier denn auch als gesellschaftliche Projektionsfläche. Laberenz schreibt: Wolle man ergründen, wie sehr das Schicksal dieses Meeressäugers auch ein Zeichen ist für die Diskussionskultur und die Zustände im Land, müsse man von den vielen Zuschauern erzählen, die das Geschehen voller Empathie und Sorge verfolgten, und von den vielen Anrufern mit ihren zahlreichen Tipps. So habe einer aus Bayern beispielsweise vorgeschlagen, ein Bettlaken unter das Tier zu platzieren und das Ganze dann mit dem Helikopter in die Nordsee zu hieven. Aber, erzählt Laberenz, es gab eben auch Gaffer, Menschen, die sofort durchgelassen werden wollten, die gepöbelt und gekreischt hätten, Helfer mit Steinen bewarfen. In der Nacht hätten etliche versucht, mit Booten und Schwimmgeräten durch Polizeisperren zu kommen. Auf sehr engem Raum habe es viel Interesse und Zuspruch gegeben, zugleich war da aber auch eine garstige Dosis Verachtung für staatliche Institutionen. Doch woher überhaupt die Faszination für dieses Tierdrama? In der Tageszeitung Die Taz liefert Rainer Hagenkort, Leiter des Münsteraner Instituts für Theologische Zoologie, folgende Erklärung. Erstens war das absolut spektakulär. Ein Lebewesen, das knapp 15 Meter lang wird, das lässt uns staunen. Der zweite Punkt ist das Erschrecken. Die meisten wissen, dass die Meere und alle Lebewesen, die sich in ihnen aufhalten, gerade gnadenlos zerstört werden. Und dann steht uns plötzlich dieser Wal vor Augen, der in seiner Existenz und auch in seinem Sterben deutlich macht, dass es möglicherweise nicht mehr lange dauert, bis die Meeresfauna zusammenbricht. Auch der Süddeutschen Zeitung hat es der Wal angetan. Sie bittet Bestsellerautor Frank Schätzing zur Lagebesprechung. Schätzing interessiert sich vor allem für die psychologische Dimension des Geschehens. Die Welt, schreibt Schätzing, bangt mit einem Buckelwal, der sich in der planschseichten Ostsee verschwommen hat und öfter liegen bleibt als der ICE zwischen Köln und Hamburg. Und weiter? Wir sehen ihn da liegen, majestätisch, hilflos, feuern ihn an, fiebern mit, während wir auf eigentümliche Weise an ihm gesunden. Ließe sich, was wir in ihn hinein symbolisieren, in einem gleißenden Strahl bündeln, es wäre mehr Licht in der Ostsee als am Mittagshimmel. Der Wal als Lichtwesen, Erlöser. Für Momente rettet er, selbst rettungsbedürftig, uns aus Überforderung und Ohnmacht, treten Iran, Ukraine, Rezession, Flüchtlinge, Klimawandel in den Hintergrund, wird die Welt eine bessere, wann immer er es schafft, sich aus dem Schlick zu wühlen. Hat Schätzing recht? Dient das Zuschauen dieses Sterbens als willkommene Weltflucht? Christian Jakob in der Taz kritisiert genau das. Eine ganze Nation litt mit dem Timmy getauften Wal. Freiwillige wollten ihn feucht halten und füttern. NDR, Fokus, Bild und Ostseezeitung informierten mit Live-Tickern. Die Polizei hielt Schaulustige mit einer Sperrzone fern und verbot Drohnenflüge, weil sie das sterbende Tier stressten. Zur gleichen Zeit, schreibt Jakob, trieben etwa 80 Menschen zwischen Libyen und der italienischen Insel Lampedusa im Mittelmeer. Als die Rettungskräfte mehr als 24 Stunden nach der ersten Bootssichtung eintrafen, waren 19 der Insassen tot, offenbar erfroren. Einen Tag später, am Mittwoch, starben 20 Migrantinnen bei einem Bootsunglück vor der Küste von Bodrum in der Türkei. Und am Sonntag zuvor waren mindestens 40 Menschen vor der Küste von Sfax in Tunesien ertrunken. Schlagzeilen macht das alles nicht mehr. Und wie heißt die Überschrift für diesen Text? Als Wal wäre Ihnen das nicht passiert.
Die Kulturpresseschau von Lotta Wieden und damit schöne Osterfeiertage von mir.